NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Andreas Mier. Das Beben in der Göttinger Kreispolitik. Es dauert an. Wegen der schweren Vorwürfe gegen Landrat Marcel Rietig von der SPD haben alle Kreistagsfraktionen eine außerordentliche Sondersitzung beantragt. Die CDU-Opposition im Kreistag fordert, dass Rietig sein Amt nicht mehr ausführen darf. Und selbst der Unterbezirk seiner eigenen SPD will nicht mehr, dass der 43-Jährige erneut als Landrat kandidiert. Emil Stock im NDR-Studio Göttingen. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand heute?
Andreas Philippi, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Göttingen, sagt, die Vorwürfe müssten sorgfältig geprüft werden. Aber Rietig ist aus seiner Sicht als Landratskandidat für die Kommunalwahl im September nicht mehr tragbar. Morgen Abend ist ein Treffen geplant, um Rietig seine Landratskandidatur wieder zu entziehen. Rietig selbst hat sich gegenüber dem NDR noch nicht über sein schriftliches Statement von gestern Nachmittag hinaus geäußert. Darin hat er sämtliche Vorwürfe bestritten. Nachfragen bleiben weiter unbeantwortet. Sein Handy ist mittlerweile ausgeschaltet.
Und welche Reaktion gibt's Stand jetzt denn darüber hinaus noch?
Die CDU im Kreistag sagt, Rietig muss sein Amt niederlegen, sonst werde man seine Abwahl beantragen. Ähnlich sehen das die Grünen. Die Linke solidarisiert sich vor allem mit Rietigs Mitarbeitern und fordert lückenlose Aufklärung. Hinterfragt aber auch, warum die Mehrheit im Kreistag nicht früher reagiert hätte. Ähnlich die FDP, die sieht im ganzen Ablauf ein Scheitern der Demokratie und kritisiert die Vorverurteilung stark. Das BSW im Kreistag sagt, entweder muss der Landrat gehen oder die Verwaltung ausgetauscht werden. Und die AfD-Fraktion erklärte, der Landrat sei schon mehrfach durch einschüchternden und intransparenten Führungsstil aufgefallen. Man begrüße die Prüfung der Vorwürfe. Nach NDR-Informationen geht es um Vorwürfe wie Machtmissbrauch, rechtswidrige Auftragsvergaben, persönliche Verfehlungen und Eingriffe in Bewerbungsverfahren. Das wird derzeit vom Innenministerium geprüft. Es gelte aber die Unschuldsvermutung.
Emil Stock über das Göttinger Politbeben. Und wir bleiben da natürlich dran, wie es weitergeht. Schadstoffe im Innenraum von VW-Luxus-Campingbussen. Diese Meldung machte im vergangenen Sommer Schlagzeilen. Aufgedeckt hatte das eine ZDF-Recherche. Die Informationen dazu sollen zwei VW-Manager dem Sender zugespielt haben. Davon ist der Autobauer zumindest überzeugt und hat beiden gekündigt. Die wehren sich dagegen und so landete der Fall heute Mittag vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig. Matthias Zimmermann ist im Gericht. Gibt's denn schon eine Entscheidung, Matthias?
Ja, eben vor wenigen Minuten hat das Arbeitsgericht entschieden, dass in einem Fall noch weitere Beweise gesammelt werden müssen, ob der Ex-VW-Manager tatsächlich Dienstgeheimnisse an die Presse durchgestochen hat. Das wäre ein Grund für eine fristlose Kündigung. Im anderen Fall, da gibt es eine Entscheidung. Eine fristlose Kündigung ist zwar unwirksam, der Rausschmiss war aber trotzdem gerechtfertigt. Eine ordentliche Kündigung ist wirksam, weil der Ex-Manager Behörden über einen internen Revisionsbericht informiert hatte, unter anderem das Landeskriminalamt Niedersachsen. Ja, und das hätte er nicht tun dürfen. Da ging es um Schadstoffe in den Dächern des VW-Campers Grand California. Die beiden Kläger hatten sich auf das Hinweisgeberschutzgesetz berufen. Demnach können externe Meldestellen eingeschaltet werden. Aber Medien gehören nicht dazu und auch nicht das LKA. Die beiden Ex-Manager hatten in einer Abteilung bei Volkswagen gearbeitet, die nach dem Dieselskandal 2015 gegründet wurde, um Missstände im Konzern aufzudecken.
Matthias Zimmermann mit aktuellen Infos aus dem Arbeitsgericht in Braunschweig. In Göttingen hat gestern Abend erstmals der Muezzin der Ditib-Moschee laut zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang gerufen. So hatte es zuvor der von der Stadtverwaltung organisierte Runde Tisch der Religionen mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen besprochen. Im Internet hatte der Muezzin-Ruf schon im Vorfeld für heftige Debatten und teils unsachliche Kommentare gesorgt. Jens Klemp aus dem NDR-Studio Göttingen war an der Moschee dann schließlich dabei. Wie war's denn nun, Jens?
Ich sage es mal so, als ein Bus durch die Straße an der Ditib-Moschee fuhr, war der lauter als der Muezzin. Das Fastenbrechen, also das gemeinsame Essen nach Sonnenuntergang, fand in Zelten neben der Moschee statt. Dort war der Ruf laut und gut zu hören, auf der anderen Straßenseite dann schon nicht mehr. Gerüchte in den sozialen Medien, dass über die Lautsprecher an den Türmen der Moschee gerufen wird, blieben Gerüchte. Allein der Facebook-Bericht des NDR wurde mehr als 1500 Mal kommentiert, oft nicht mehr kritisch, sondern sehr abschätzig. Um 18 Uhr, kurz nach dem Sonnenuntergang, waren die Glocken der nahen St. Godehard-Kirche lauter zu hören. Für die gläubigen Muslime aber war dieser Abend etwas Besonderes. Viele filmten die Moschee mit ihren Handys, als der Ruf zum Fastenbrechen erklang.
Dieser Ruf soll ja aber nun künftig einmal im Monat zu hören sein. Ist Göttingen damit ein Vorreiter?
Nein, in Hanmünden gibt es das schon lange und niemand stört sich mehr daran. Auch in anderen Städten mit muslimischen Gemeinden gibt es längst den Muezzinruf. Er ist eine liturgische Einladung zum Gebet, vergleichbar mit dem Glockengeläut am Sonntag, das Christen in die Kirche einlädt. Göttingens Oberbürgermeisterin Breustedt sagte dazu: Als Stadt bekennen wir uns klar zur Religionsfreiheit nach Artikel 4 des Grundgesetzes. Und so sehen es eben auch die Vertreter des Runden Tisches der Religionen in Göttingen. Denn alle haben dieser Entscheidung zugestimmt. Von der Jungen Union in Göttingen aber wurde diese Entscheidung kritisiert. Der Ruf des Muezzins sei ein Glaubensbekenntnis und eben nicht vergleichbar mit dem Glockengeläut.
Aus Göttingen, Jens Klemp. Das ehrwürdige St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitterbad war schon immer ein kleineres Krankenhaus mit einer überschaubaren Bettenzahl. Und während immer mehr kleine Häuser im Zuge der Krankenhausreform gar vor der Schließung stehen, entsteht in Salzgitter dagegen sogar ein millionenschwerer Neubau. Jetzt aber wird deutlich, auch das Elisabeth-Krankenhaus ist in finanzieller Schieflage. Beim Amtsgericht liegt ein Antrag auf ein Insolvenzverfahren. Frank Ieben, was sind die genauen Gründe dafür?
Durch die Insolvenz will das Krankenhaus wirtschaftlich wieder stabil werden, sich einfach erholen. In einer Pressemitteilung schreibt das Krankenhaus, dass sich die Kosten für Personal und Energie erheblich erhöht hätten. Dazu kämen noch die Ausgaben für den Neubau in Salzgitter. Aber der Betrieb im Krankenhaus, der läuft uneingeschränkt weiter. Die Versorgung der Patienten sei sichergestellt, die Notaufnahme bleibe geöffnet, Operationen finden planmäßig statt. Die Belegschaft ist laut der Klinik auch abgesichert, sie erhalte durch das Insolvenzgeld Löhne und Gehälter. Mehr als 100 Betten und rund 280 Mitarbeitende gibt es im St. Elisabeth Krankenhaus in Salzgitter. Für den März ist der Umzug in den 45 Millionen Euro teuren Neubau geplant.
Frank Ieben berichtete. Und noch diese Meldung: Ein Mann ist in der Holzmintener Innenstadt mit einem Hammer auf einen Bekannten losgegangen. Wie Zeugen der Polizei berichteten, hätten sich die beiden auf der Straße gestritten. Einer der Männer habe dem anderen mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen. Ein Zeuge zog den Täter weg, der daraufhin zunächst zu Fuß flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sollen nun noch ermittelt werden. Und schauen wir noch aufs Wetter. Es geht frühlingshaft weiter, in der Nacht überwiegend klar, morgen dann anfangs sonnig, später zunehmend zwar wolkig, es bleibt aber meist trocken bei bis zu 17 Grad. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen.